Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtowelle am 14. Oktober 2009 ist Werner Lehn. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radiotreff 88,0.
London, Venice, Nova Cento, Palamondo, Iraks, Porta Boco, Perfugi, Leute, Facila, Vento, Lunde, Loco, Flugucci, Aloco, Leal, Glavo, Sangon, Sui, Fanta, Gila, Roman, Tiras, Familion, Alamonte, Terne, Militanta, Gi, Promessa, Sanctan, Harmonion.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radiotreff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir haben heute die Themensendung auf dem Plan und Werner, welches Thema ist heute angesagt?
Ja, der Initiator von der internationalen Sprache Esperanto, Dr. Samenhof, hätte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert. Und aus diesem Grunde und ihm zu Ehren geben wir mal heute zu bekannt, allen Hörern bekannt, die Sprache, die er vorgeschlagen hat, besteht nämlich nur aus 16 Regeln. Und diese 16 Regeln nehmen wir heute durch, so und, wie sie sind und ja, so in der Reihenfolge und werden auch mit Beispielen mal zeigen, wie einfach, präzise und klar eine Sprache sein kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Sie hören, wir nehmen 16 Regeln durch. Regeln sind natürlich immer Regeln, nichts Schönes und manchmal auch kompliziert, aber wenn Sie diese Regeln hören, dann haben wir das nicht umsonst gemacht. Wie Werner sagt, die sind nämlich einfach und präzise.
Exakt, präzise und geben natürlich einem Lernenden Halt. Er weiß, wenn ich einmal etwas begriffen habe und weiß, wie das steht, dann gilt das in jeder Situation der Sprache.
Ja. René, wie heißt denn die erste Regel?
Die erste Regel ist ganz einfach, der bestimmte Artikel ist klar. Für alle Geschlechter und Fälle, für die Ein- und Mehrzahl, einen unbestimmten Artikel gibt es nicht.
Ja.
Das ist schon alles.
Ja, das heißt also la, zum Beispiel der Hund, la hundo.
La domo.
La carta.
Das sind Einzel, also la carta. Die Katze, la hundo, der Hund,
und
la cevallo, das Pferd,
ja, und
la asenno, der Esel,
ja.
Was sind noch wichtige Sachen?
Dieser Artikel ist nicht veränderbar, heißt für alle Fälle la. Im Singular und im Plural.
Ändert sich auch nicht innerhalb der Deklination. Das ist immer la. Und so wie der Werner sagte, Einzahl, Mehrzahl bleibt immer la. Und da denkt sich mal nun, der beklagenswerte Erlerner unserer deutschen Sprache, der muss ja erst einmal unsere biologischen Geschlechter auseinanderhalten, die ja in jeder Sprache normal sind, aber er muss parallel dazu die grammatischen Geschlechter genau wissen, in welcher Situation heißt das der oder die oder das. Und im Deutschen ist das natürlich so präzise, weil ja das Mädchen ist rechtlich, obwohl es ja weiblich ist. Ja. Ein biologisches Wunder, nicht, dass man das... Und genau das ist, was wir im Esperanto nicht haben. La, Einzahl, Mehrzahl, jede Situation innerhalb einer, eigentlich haben wir im Esperanto keine Deklination, dazu kommen wir noch. Aber nehmen wir mal so hin, egal wie auch immer es ist, das bleibt nur ein La.
Ja, zum Beispiel im Deutschen. Ein männlicher Fluss, der Fluss, kann die Donau heißen.
Ja.
Ist doch schön, ne?
Der Fluss, die Donau, ja. Ja, und in Ostpreußen gibt es den Pregel, den Rhein, im Westen Deutschland.
Ja, das heißt immer der Fluss. Ja.
Oder die Memel, ist ein Stück weg vom Pregel. Ja. Oder die Donau, ja, hatten wir schon.
Also, es gibt auch keinen unbestimmten Artikel. Ich hatte ja vorher gesagt, la hundo, der Hund. Wenn ich nur sage hundo, heißt das eben ein Hund.
Ja, genau.
Oder Hund.
Ja, oder Hund, ja.
Ja, Hund. Und der Deutsche verwechselt das oft. Der denkt immer, ein Hund könnte ja auch ein Zahlwort sein, nicht?
Ja.
Kann auch im Deutschen ein Zahlwort sein, aber in der Regel meint der Deutsche einen, oder in der deutschen Sprache einen unbestimmten Artikel, den lässt man im Esperanto einfach weg. Wobei wir sagen müssen, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, das La ist ein bestimmter Artikel. Also wenn ich sage La Patro,
ja,
der Vater, dann meine ich einen ganz bestimmten Vater. Mhm. Wenn ich allgemein sagen möchte, irgendein Vater, dann sage ich nur Patro. Mhm. Dann bleibt das weg. Ja, was gibt's noch zum La zu sagen?
Das ist ja, es gibt noch, da kommen wir noch her zum Schluss, dass man das La weglassen soll. Das ist ja ein ganz anderer. Das war also die erste Regel. Sana, wie heißt denn die zweite Regel?
Die zweite Regel von den 16 heißt, alle Substantive enden im Nominativ Singular auf O. Also in der Einzahl, erster Fall auf O, im Plural, also in der Mehrzahl auf ein J. Das wird dann angehängt. Wir haben ja schon gesagt, der Esel heißt La Aseno. La Aseno, der Esel, oder nur Aseno, Einzahl. Und wenn es mehrere Esel sind, Asenoi. Oder La Asenoi, die Esel, oder nur allgemein Esel.
Hier steht noch was von zwei Fällen, und zwar Nominativ und Akkusativ.
Ja, wenn man über Substantive spricht oder über Adjektive, dann muss man automatisch auch den Akkusativ im Esperanto erwähnen. Der Akkusativ bedeutet immer Objekt. Und wenn ich also sage Asenon, zum Beispiel mi vidas Asenon, ich sehe einen Esel, dann kann ich auch das Objekt nach vorne nehmen und sagen Asenon mi vidas, einen Esel sehe ich, kein Kamel, kein Giraffe, beispielsweise im Zoo Neubrandenburg, sondern Asenon mi vidas. Oder einige von uns essen ja gerne Kotleton mi manjas, mine manjas Gulaschon, mine manjas Supon, Kotletton mi manjas. Ein Kotelett esse ich. Ich esse keine Suppe und nichts anderes, sondern ich kann also im Esperanto die Satzglieder miteinander vertauschen. Wichtig ist nur, dass man zum Beispiel die Verben nicht trennt, was der Deutsche sehr gerne macht, sondern die Satzglieder müssen zusammenbleiben. Das geht also nicht. Und denn im Deutschen ist es oft unverständlich, wie soll einer das übersetzen? Ich beginne einen Satz mit einer Hälfte eines Verbs, macht viele, viele Aussagen und zum Schluss kommt dann die zweite Hälfte des Verbs, nicht?
Ja, zum Beispiel, ich habe gestern
um 15 Uhr
auf dem Marktplatz in der Brandenburg einen Hund gesehen.
Ja, ich habe gesehen, nicht?
Ich habe gesehen,
das wäre im Esperanto nicht zulässig, da muss man sagen, ich habe gesehen, gestern Nachmittag und so, mi vidis, dann und dann, das und das, das muss im Esperanto zusammenbleiben. Übrigens, jemand, der mal simultan übersetzt, für den ist das schrecklich, weil er immer abwarten muss, den langen Satz, weil er ja nicht weiß, was da hinten kommt, welche Aussage kommt. Aber bleiben wir beim Esperanto. Wir waren ja bei der zweiten Regel. Alle Substantive enden auf O in der Einzahl, also im Singular, auf Oi im Plural, in der Mehrzahl. Und was bedeutet das? Ich erkenne, so wie ich einen Text lese und noch nicht verstehe oder die Vokabeln noch nicht begriffen habe, erkenne ich schon vom Anblick des Wortes, das ist ein Substantiv.
Hier steht noch was anderes. Die üblichen Fälle werden, hier ist das ein bisschen altertümlich ausgedrückt, vermittelt der Präposition ausgedrückt, der Genitiv durch the, der Dativ durch all, der Ablativ durch kun oder andere dem Sinne entsprechende Präposition und so weiter.
Ja, liebe Hörer und Hörer, es geht nochmal um die zweite Regel von 16 Esperanto-Regeln aus dem Fundamento, aus der Grundlage. Und es geht darum, wir sagen ja immer im Esperanto, es gibt im Prinzip nur zwei Fälle, den ersten und den vierten Fall, den sogenannten vierten Fall Akkusativ. Aber eigentlich kann man mit dem Esperanto alle möglichen Dutzende von Fällen bilden, aber Adjektiv und Substantiv bleiben immer im Nominativ oder sind im Akkusativ. Das geht deswegen so, weil es eine Regel gibt, die da besagt, eine Präposition im Esperanto verlangt immer den Nominativ. So, was machen wir jetzt weiter?
Ja, ich sag mal die zweite, die dritte Regel jetzt. Ja, die dritte Regel heißt, alle Adjektive enden auf A. Das ist erstmal der erste Teil, relativ schön kurz. Ansonsten die Regel 2. Das heißt also, die Eigenschaftswörter, die Adjektive sind daran zu erkennen, dass sie zum Schluss ein A haben. Im Akkusativ, im vierten Fall, kommt noch das N dazu, wie beim Substantiv. Und auch im Plural kommt in jedem Falle das J dazu, wie auch beim Substantiv. Das würde also heißen, wählen wir mal ein schönes Adjektiv aus. Was heißt schön, René?
Bella.
Bella. Bella heißt also in den ersten drei Fällen immer Bella und im vierten Fall Bellan. Wie das Bellan Knabinon.
Ich sehe ein schönes Mädchen.
Ja, Bellan Knabinon. Wen sehe ich im vierten Fall? Und wenn ich 5 schöne Mädchen sage, dann sehe ich wie das Kelkein Bellein Klabinoin. Einige schöne Mädchen.
Ich sehe einige schöne Mädchen.
Ja, da ist also das J dann mit drin von der Mehrzahl beim Adjektiv.
Und dann kann man Adjektive noch steigern, ne?
Ja, das heißt, auf Deutsch steigern erste und zweite Stufe oder Komparativ und Superlativ. Das wird einfach durch Vorsatz der Silbe Pli und Play gemacht.
Genau.
Ja.
Ein schönes Mädchen, Bella.
Bella Knabino.
Ein schöneres Mädchen,
Pli Bella Knabino.
Und ein schönstes Mädchen,
Play Bella Knabino.
Und nach diesen schönen Mädchen machen wir erstmal eine Musik.
Ja, jetzt machen wir schöne Musik und zwar von der Gruppe Kaito den Titel Attentata Caravana.
Da, da, da.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Wir haben uns heute vorgenommen, mal die Grundlagen des Esperantos Ihnen bekannt zu geben und sind bei den Regeln. Wir haben ja nur 16 Regeln und sind jetzt angelangt bei der Regel 4, die da lautet Zahlwörter. Und zwar gibt es im Esperanto die Zahlworte, die Wörter, die in der Regel aus dem Lateinischen kommen. Zum Beispiel, wenn ich beginne bei 1, UNU, DU, TRI, QUAR, GEWIN, SES, SEP, OK, NAU, DEC. Das sind die ersten 10. 100 heißt Cent, 1000 heißt Mil und Million heißt Milliono. Die Zahlwörter selber sind nicht deklinierbar, sie bleiben so, wie sie sind. Aber dann, wenn ich sie in Ordnungszahlen einbringe, also sie umwandle, dann sind sie wieder deklinierbar. Das können wir dann auch noch erwähnen. Wichtig ist, dass man das weiß, dass man die Zahlwörter von links nach rechts liest, also die Ziffern, und beginnt dann mit Trivillionoi, Duzent quadec tri mil, Okcent ogdec ok.
Ja, mach mal ein bisschen kurz, weil das ist ein bisschen einfacher, übersichtlicher. Ja.
Dann sagen wir mal 66.
Sesdexes.
Und wie heißt 99?
Naudecnau.
Wie heißt 345?
Trizent quadec tri.
Ja, und da hören Sie also heraus, dass man also streng von links nach rechts die Ziffern liest.
Ich habe ja auch noch so einen Dreisteller drin stehen, und zwar Quincentridectri, 533.
Ja, und da geht man immer richtig, wobei wir natürlich auch im Esperanto die Hübschen unterteilen, die Hunderter, die Tausender. Es gibt ja also den drei Stellen, die die Tausender ansagen. Entweder die einstelligen Tausender, die zweistelligen Tausender, die dreistelligen Tausender. Und so geht es dann bis hoch. Wenn es dann noch höher ist, also in die Bereiche der Deutschen Bank hineingeht, dann schreibt man im Esperanto in der Regel die Zehnerpotenzen, weil in den verschiedenen Sprachkulturen die Millionen und Milliarden verschieden dargestellt werden.
Ja, nochmal zu Neubrandenburg, hat 66.000 Menschen, das würde heißen Sestek Ses Mil.
Ja, Sestek Ses Mil heißt also 66.000, also ein zweistelliger Tausender. Und wenn wir 100.000 hätten, René, wie würde sich das anhören?
Centmil.
Centmil, das ist also der dreistellige Tausender.
100.000, müssen wir mal ein bisschen präziser sagen. 100.000.
Nein, man sagt...
Oh, 100.000?
Ja, eins sagt man nicht davor im Esperanto. Man kann, aber man sagt das nicht.
Nein,
aber wenn wir 200.000 hätten, so wie Stettin oder immer noch mehr, dann sagt man Duzentmil.
Stettine havas Quartenmil?
Quartenmil. Also unsere Nachbarstadt Stettin hat also fast 400.000, ist eine Riesenstadt eigentlich, ehemalige polnische Hauptstadt. Ja, diese Regel bedeutet also, Ordnungszahlen sind darstellbar wie im Deutschen, sie kommen in der Regel aus dem Lateinischen, und da ist es für uns kein Problem, sie zu aufzuschließen. Sie werden streng von links nach rechts gelesen, die Ziffern. Dann gibt es aber noch Ordnungszahlen. Erstens, zweitens, drittens, das heißt Unua, Dua, Tria, Quara, da hängt also eine Adjektivsendung dran. Mhm. Und diese Ordnungszahlen werden grammatisch wie Adjektive behandelt. Man kann sie also in die Mehrzahl erheben, ich kann auch Akkusativ davon machen, denn ich brauche ja die Ordnungszahlen, um Gewichte, um ein Datum anzusagen und so weiter. Und wenn ich sagen möchte, erstens, zweitens, drittens, dann sage ich unue, due, trie. Da kommen wir noch dazu, das ist eine Adverbendung und die kann man wieder nicht deklinieren und auch nicht in die Mehrzahl erheben. Aber das ist dann für später. Und der René hat ein Zeichen gegeben, er möchte etwas aus dem Fundamento zitieren.
Wir können jetzt zur fünften Regel übergehen, oder? Die ist relativ kurz. Da geht es nämlich um die persönlichen Fürwörter. Da gibt es in der Einfrage nur drei Stück. Mi, Vi und dann in der dritten Person drei Varianten. Li, Shi, Ji, also R, Sie, Es. Dann das Reflexivpronomen ist Si. Dann in der Mehrzahl Mi steht für Wir und Eli für Sie in der dritten Person. Und Oni gibt es dann noch.
Das Allgemeine. Ja, nur sag aber nochmal, was ist ein Reflexivpronomen? Zum Beispiel, ich kenne mich, ich schlage sie, er schlägt mich.
Das Reflexivpronomen steht im Esperanto immer nur für das Wörtchen sich, also nur in der dritten Person.
Ja.
Und von allen Pronomen lassen sich auch noch die Possessivpronomen, also die Besitzanzeigen, ableiten, und zwar wie einfache Adjektive mit dem A hinten dran.
Ja, da müsste vielleicht noch mal sagen, dass die Personalpronomen oder die persönlichen Fürwörter sind genauso strukturiert wie die Deutschen. Ja?
Genau. Und Sie können ein Akkusativ haben, der endet genau wie bei einem Adjektiv und Substantiv auf N. Also ist Mim das Wörtchen für mich.
Mich. Und man könnte noch dazu sagen, es gibt im Esperanto keine Unterscheidung zwischen dem Du und dem Sie, sondern die Höflichkeitsform vom Kind zum Erwachsenen oder von einem Untergebenen zum Höhergestellten, gibt es dann gewisse Höflichkeitsformen, die aber anders sind. Und wenn es etwas um eine ganz große Person geht, also zum Beispiel um den deutschen König, dann sagt man, oder haben wir gar keinen König mehr, ne?
Mach das.
Via Regia Moschta. Moschta. Also eure königliche Hoheit. Ich weiß aber, es gibt noch so einen deutschen Hochadel, da ist man durchaus noch in dieser Situation. Aber wenn wir Gäste haben, adlige Gäste aus dem Ausland, dann werden wir sie auch gebührend anreden können im Esperanto. Und dann ist also die allerhöchste Anrede, die möglich ist, Moschta. Zum Beispiel Papa Moschta, hoher Vater für den Papst und so weiter. Aber kommen wir zurück auf die Personalpronomen. René sagte schon, man kann auch die Possessivpronomen davon ableiten. Auch die kriegen wieder eine adjektivische Endung, ein A. Mia, mein, via, dein, lia, sein, schia, ihr, dir, auch sein, nicht? Ist ja dritte Person Einzahl. Und so wie eine Adjektivendung dran ist, geht das auch wieder, man kann das in den Plural versetzen oder auch das Akkusativobjekt daraus machen. Zum Beispiel meine Bücher, miai libroi, ihre Bücher, schiai libroi. Und aus diesem Grunde ist das auch wieder ganz logisch und baut wieder auf andere Regeln auf. Jetzt gibt es wieder Musik. Übrigens ist hier Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle von dem Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Ja, genau. Und wir bringen von der Gruppe Kaito den zweiten Titel Infan Invado, Finna Invasion.
Liebe Hörer und Hörer, wir haben hier die Esperanto-Welle und Esperanto und wir geben noch eine Information durch unser Verein in Zusammenarbeit mit dem Esperanto-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern organisiert in jedem Jahr einen Intensivkurs, wenn man so will, wir nennen es aber aus alter Tradition Wochenendseminar für Esperanto und da laden wir Sie alle recht herzlich ein. Das ist vom Freitag, dem 16. Oktober bis Sonntag, den 18. Oktober in der Neubrandenburger Oststadt im Neuwuba-Treff. Das ist der Salvador Allende Straße 18. Was wird dort gemacht? Wir werden dort einen Schnupperkurs organisieren. Für diejenigen, die neugierig sind, die mal mit Esperanto mal reinhören wollen, mal reinschauen wollen, was ist das eigentlich, diese Sprache, die laden wir also alle ein, die neugierigen, Interessierten und Sympathisanten, und melden Sie sich bitte an, dass wir wissen, dass Sie kommen, und zwar unter Werner Pfennig, Neubrandenburg, telefonisch, oder Werner Levin, telefonisch, oder Sie gehen in das Internet unter www.esperanto-mb.de. Da finden Sie auch unsere Anschriften, die Internetsanschriften des Vereins und auch unserer Personen, denn wir müssen ja ein bisschen planen. Der Kursus selber ist kostenlos, aber die Versorgung mit Getränken und Essen, das machen wir so wie die Pfadfinder oder die jungen Pioniere. Es wird alles gemeinschaftlich vorbereitet. Also wir laden Sie alle herzlich ein, wir haben ja noch freie Plätze. Das geht in einer sehr heiteren, in einer sehr aufgelockerten Art und Weise. Und nach diesen 3 Tagen sind Sie dann so weit, dass Sie sogar alleine weiterarbeiten können mit dem Esperanto. Man kann auch an einem dieser Tage nur kommen. Da muss man sich überlegen, ob sich das lohnt, nur am Freitag oder nur am Sonnabend oder nur am Sonntag. Am besten ist an allen 3 Tagen. Wir haben da so unsere Tradition, dass wir das sehr locker, sagte ich, machen, dass der Abend dazu dient, sich, also der Freitagabend, sich bekannt zu machen, aber wir machen schon Lektionen, und der Sonnabend ist dann der arbeitsintensivste, der dann so gegen das Abendbrotessen zu Ende geht. Danach werden kleine Vorträge und Gespräche geführt, und der Sonntag ist dann wieder intensives Lernen, aber freudiges Lernen. Dazu laden wir also ein, das ist übrigens das 44. Wochenendseminar Esperanto, Freitag der 16. bis Sonntag, den 18. Oktober. Anmeldung unter Werner Levin oder Werner Pfennig telefonisch. Wir haben Anrufbeantworter, wenn nicht gleich jemand ans Telefon kommt, warten Sie ab, bis der Anrufbeantworter Sie dazu auffordert, etwas zu sagen.
Ja. Kann man auch an einzelnen Tagen oder an halben Tagen teilnehmen?
Ja, ich dachte, dass man kann. Man kann sich das aussuchen, wer also irgendwie gar keine Zeit hat. Aber wichtig ist, dass Sie sich mal zu uns hinbemühen in diesen Neuwuba-Treff, Salvador Allende Straße 18. Das ist das mittelste von diesen 3 Hochhäusern, die so aussehen wie aufgeschlagene Bücher.
Oh ja.
So, ja. Wir kommen
zweimal, ne?
Ja, wir kommen jetzt mal zur Regel 6.
Ja, Regel 6 ist die schwierigste Regel.
Ach, nee, finde ich nicht.
Nicht
ach.
Denn?
Ich.
Ach so, ja. Mach.
Ja, Regel 6 sind die Verben, und die Grundform des Verbs endet immer auf I, so wie Sie es im Wörterbuch finden. Ich nehme mal das Wort singen, Canti. Canti finden Sie im Wörterbuch, wenn Sie unter Singen suchen.
Und Scribi?
Ist das Wort beschreiben?
Oder Stelli?
Oder soll man nicht tun, stellen?
Soll man nicht, aber manche tun es ja doch.
Ja.
Meine Lieblingsbeschäftigung ist Mangi, Essen.
Essen. Ich bleib mal bei Canti. In der Gegenwart oder im Präsens endet dann das Verb auf As. Ich singe, mi cantas. Ganz einfach, ne?
Ja.
Oder in der Vergangenheit, ich sang, mi cantis, also auf Is.
Ja, wenn du sagst nur die erste Person, mi cantis, mi
cantas, richtig.
Du musst sagen, alle Personalpronomen haben nur eine Verbendung.
Ja, ich kann aber auch sagen, dass die Grundform des Verbs ändert sich mit den Fällen, ändert sich nicht, sondern sie bleibt so. Sie hat nur immer die verschiedenen Endungen.
Genau.
In jeder Person heißt es cantas. Ich singe, mi cantas. Er singt, li cantas. Sie singen, illi cantas.
Ja, aber du hast recht, Werner, im Deutschen ändert sich auch oft die Schreibweise des
Verbs. Ja, wir haben ja schwache und starke Verben.
Ja,
und
ganz schlimme Sachen gibt es
ja,
im Deutschen.
Und laut verschieden, nicht, ja. Eine verschieben die Laute sogar.
Ja, backen, buch.
Ja, singen, zum Beispiel singen, sang, gesungen.
Ja.
Sowas gibt es im Esperanto nicht.
Ein armer Ausländer muss alles lernen, und die Deutschen können das sowieso, weil wir perfekt sind in unserer eigenen Sprache. Aber hier muss man mal unterstreichen, wie viel Ballast sich in einer Sprache befinden kann und wie man diesen Ballast los wird, ohne die Sprache zu deformieren. Man sagt einfach, und das ist das Interessante am Esperanto, zuerst wurden die Regeln aufgestellt und danach die Sprache entwickelt. Und das ist, was Werner sagte, eine Form für den Infinitiv, das, was im Wörterbuch steht, eine Form für die Zukunft, hast du noch nicht. Sag mal die Zukunft.
Ja, ich war bei der Gegenwart auf As, der Vergangenheit auf Is, die Zukunft endet auf Os, Mikantos, ich werde singen.
Und da gibt es noch eine Bedingungsform, die endet auf Us.
Ja, ich würde singen, wenn ich Lust hätte, Mikantos.
Oder wenn ich könnte, ne?
Wenn ich könnte.
Povus cantis semi povus.
Yes.
Ich könnte.
Ja. Ja, also singe.
Singen, ja.
Kantu.
Aber ich, es gibt auch eine, es nennt sich Imperativ Befehlsform, aber es ist auch eine Wunschform im Esperanto. Ich kann diesen Befehl etwas abmildern, aber das ist jetzt zu weit. Wir merken uns nur, damit das eine kurze, prägnante Sache ist, ist da nur ein U. Manju.
Ich könnte dir sagen, also ich bitte dich, singe. Mi Petersvin, Kantu.
Ja, ganz genau. Es gibt also verschiedene Formen, diesen Wunsch dann zu sagen.
Ich wiederhole es nochmal kurz und dann legt René die nächste Musik auf. Die Verben enden im Infinitiv, so also wie sie im Wörterbuch stehen, auf I, zum Beispiel Kanti, singen. In der Gegenwart auf As, Kantas, in der Vergangenheit auf Is, Kantis. In der Zukunft Kantos auf Os und dann gibt es noch Kantos, die Bedingungs-, das Konditional und Kantu, der Imperativ.
Genau.
Das sind die Formen und jetzt kommt die
Musik. Und für die Experten sagen wir noch so unter der Hand schnell noch, wir gehen aber nicht weiter darauf ein. Es gibt oder zu den Verben gehören auch die Partizipien, die aktiven und die passiven Partizipien. Das wird uns als Deutschen oft gar nicht so gesagt, aber das gehört auch mit dazu. Also laufend oder geschlagen, gegessen, alle die Dinge, die lassen wir aber heute mal weg.
Ja, oder ein Motor wird repariert werden, nicht? Weil das Sätze
übersetzen. Ja, komplizierter. Jetzt kommt es erstmal zur Musik.
Wir singen nicht selbst, wir lassen singen, und zwar den Titel Trotz Versio Multicolora.
Anto alla plazzo, mergigi den silenzio, ne anto o complete. Tranquilligis la public, nur quiam diras la gridanto, nun estas la momento, mal fermigas la curtenoi, comencigas la music. Aperas illusio, aperas nue, ci causas emotion, ci acquiras simpation, ci deltiras colation, per chi lice si rue. La racconta come ciccia, si può il fino rito, la pubblico a musiccia, marionetta parodi, la uviva e el amo plan potenzo, si blesso de desatento, modricia se modi, cosa succio tu colora, e per la tua sala oscura, ricordi gin, shine up, kiel, ricordi en segur, la petuaggio, la malizzaggio, e della marioneta rom, simila del vero, la cucina, e del mia propria oma,
ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. Wir stehen im Internet unter www.esperanto-nb.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen heute eine Übersicht über die Esperanto-Regeln. René ist dran mit der Regel Nummer 7.
Oh, diese Regel 7 ist sehr kurz Und zwar heißt die original formuliert, ich habe hier das Fundamento in der vierten Auflage, das Adverbium endet auf E. Komparation, also Steigung wie beim Adjektiv, zum Beispiel, mia frato pli bonne cantas ol me. Mein Bruder singt besser als ich. Das ist darin ist die Regel schon zu Ende.
Und was ist eigentlich nun ein Adverb? Was beschreibt das Adverb?
Ein Adverb beschreibt ein Verb näher. Das ist ja schon der Name von
präzisiert
der
Wort, das Verb, ja.
Und dann, damit ist die Regel schon zu Ende. Sie ist ganz kurz.
Okay. Alles, was ein E hat, ist im Esperanto ein Adverb. Und nun können wir auch so im Geheimen sagen, alle Esperanto-Wörter können in jedes andere Wort umgewandelt werden. Ich kann jedes Verb, jedes Adjektiv, jedes Substantiv, alles in Adverbien umwandeln. Alle Adverbien in Substantive und so weiter und
wenn
so weiter.
Wenn es
der Sinn zulässt.
Welche Regel ist denn das?
Das ist eine Regel, die da lautet, dass Esperanto ist eine Zusammenklebsprache.
Eigentlich steckt das so ein bisschen in der 15. drin.
Ja. Jetzt kommen wir vielleicht noch dazu.
Dran, ne?
Ja.
Und die 8 ist noch
klar. Nee, nicht so schnell. Adverbien kann man noch eine Menge sagen. Es gibt auch die ursprünglichen Adverbien noch, die auf au enden.
Ja, also du hast ja zuerst einen ganzen Satz gesagt, damit unser Hörer das nochmal versteht. Nimm mal nur das Verb und das Adverb aus dem Satz.
Also das Verb und das Adverb in dem Satz waren bonne cantas, gut singt.
Ja, er singt gut. Wenn jemand singt gut. Im Deutschen sagt, er singt gut, dann ist gut in diesem Falle das Adverb.
Ja.
Zu dem Verb singen eine Ergänzung.
Ja. Genau. Oder man sagt, die Sängerin ist schön, la cantestino estas bella. Und man sagt, la cantestino cantas belle.
Genau, und Esperanto kann man das schon.
Ein ganz anderes Wort. Nicht? Und bedeutet auch etwas anderes.
Ja.
Ja, das ist der Unterschied.
Ist die 8. dran, ja.
Leute, dann machen wir die 8.
Die 8 ist sehr kurz, das sind nicht nur 5 Wörter. Alle Präpositionen regieren den Nominativ.
Ja, das hat man aber schon gesagt.
Genau.
Das praktisch, es gibt ja Sprachen, ich weiß nicht welche, René hat sich ja da mal sachkundig gemacht, die haben vielleicht 20 oder 30 Fälle. Und die Deutschen haben ja auch schon mal mehr Fälle. Wir haben ja alles nun auf 4 Fälle reduziert. Aber vorher, wenn man so alte Gesangbücher hat, da gab es noch 5 Fälle und so weiter. Also so lange ist das noch nicht her. Und es gibt, wie gesagt, jetzt aktuelle Sprachen, die mehrere Fälle haben. Denn man kann praktisch sagen, dass jede Präposition, die verbunden ist mit einem Substantiv oder Adjektiv oder mit beidem, eigentlich einen besonderen Fall darstellt. Und das wird aber im Esperanto dadurch erledigt, indem die 8. Regel lautet, Präpositionen verlangen den Nominativ.
Ja, jetzt, das müssen wir aber kurz erklären. Den grammatischen Nominativ. Sie bilden zum Beispiel den Genitiv oder den Dativ, aber zusammen mit dem mit der Endung des Nominativs.
Das ist in den deutschen Lehrbüchern für Esperanto so drin, dass wir 4 Fälle aufführen.
Ja.
Warum? Damit die Deutschen sich freuen und ihre Sprache wieder erkennen.
Ja.
Eigentlich ist das nicht notwendig, denn wenn wir sagen, den zweiten Fall de la patro, des Vaters, weist auf den Besitz hin, da steht ja Patro wieder, Werner, im Nominativ.
Ja, in derselben Form wie der Nominativ.
Ja, oder das heißt, a la Patro sagt die Richtung an, ich gebe etwas dem Vater oder ich gehe zum Vater. Also eine Richtung ist angesagt, auch Patro wieder im Nominativ.
Ja, das andersrum gesagt, ein Hauptwort, ein Substantiv ändert sich nur selbst das Wort beim Akkusativ mit dem N.
Nur dann,
sonst ist immer eine Form da und sie wird nur durch unterschieden, ob sie eine Präposition hat oder nicht, sagt das, welcher Fall es ist. Ne?
Ja.
Ja. Ohne Präposition ist es eben der Nominativ, mit Präpositionen ist es...
Werner, sag doch mal ein paar Präpositionen.
Auf heißt...
Zur.
Zur. Zur. Und neben...
Apud.
Apud.
Oder tsche.
Bei.
Oder ich gehe nach Hause.
Wie das hängen? Das ist eine andere Frage.
Ja.
Ja. Ja. Richtungen sagt man auch im mit dem Akkusativ. Ja. Gewichte, Richtungen.
Sie merken, liebe Hörer und Hörer, ich bin noch ein Anfänger.
Ja.
Gehen wir jetzt zur Regel 9, die ist nämlich sehr cool.
Nein, ich wollte gerne, dass die Hörer noch einige wenige Präpositionen haben. Super, super.
Über.
Über, hinweg. Nicht? Also wenn man immer hört, heute die Redensart, es ist etwas super im Deutschen, die Leute wissen gar nicht, was super bedeutet. Ja, und Superpreise im Konsum heißen Überpreise, hohe Preise. Nicht?
Ich würde aber nochmal an deinem Beispiel Patra sagen, die alle vier Möglichkeiten. Mi es das la Patra, ich bin der Vater.
Ja.
Und dann sagt der Sohn jetzt, das ist das Auto des Vaters.
Ist das l'Auto della Patro?
Ist doch della Patro.
Della Patro. Sagte ich ja schon, das ist ja eine Besitzanzeige, nicht? Mhm. Oder das Buch der Mutter, La Libro della Pagno. Oder La Libro de Pagno, der Mutti.
Ich helfe dem Vater.
Mi helpas alla Patro, eine Richtung. Wem helfe ich? Dem Vater.
Ja.
Mi helpas und alla Patro.
Ich gehe zum Vater.
Ich gehe zum Vater, mi iras al patro. Ich gehe zum, auch eine Richtung.
Auch Richtung ist, aber welche ist, und wie kriege ich jetzt den vierten Fall hin?
Ich
sehe den Vater.
Ich sehe den Vater, mi vidas patron.
Da sieht man jetzt, ja, da ist keine Präposition, sondern das N am Substantiv heißt Akkusativ. Ich sehe den, ja, Vater.
Und das ist Pflicht, Akkusativ anzusagen, ist Pflicht im Esperanto. Ja. Damit das Objekt erkennbar ist, kann er sagen, mi vidas patron, ich sehe den Vater, patron mi vidas. Ich sehe nicht den und den, sondern patron, den Vater sehe ich. Und jetzt wird angesagt von der Regie Musik.
Musik, und zwar Titel Nummer 4, Reprenu la Fadenoin, nehmen die Fäden wieder zurück oder wieder auf oder sowas.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle und Esperanto-Verein Brandenburg.
Auf NB Radio 88,0.
Und im Studio ist Werner und René. Und wir interpretieren heute oder erklären Ihnen heute das Fundament des Esperanto. 16 einfache, überschaubare und unveränderliche Regeln. René, du hast vorgeschlagen, die Regel 9 jetzt heranzunehmen.
Ja, die Regel 9 ist ganz einfach, nur ein Satz. Jedes Wort wird gelesen, so wie es geschrieben steht.
Und das hört sich so einfach an, so klar an. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Und das Einfache. Und was ist daran so schwer, René?
Es gibt für jeden Laut nur ein Zeichen, sagen wir mal so schön.
Ja, und warum machen sich die Nationalsprachen dazu?
Eine Art und Weise.
Und warum machen sich die Nationalsprachen da so schwer?
Das hat sich historisch so ergeben.
Ja. Dass wir also abweichen von unserem Alphabet, dass wir die Buchstaben anders aussprechen im Deutschen, als sie geschrieben werden.
Für einen Laut mehr Buchstaben haben.
Oder haben einen Dehnungsbuchstaben oder Doppelbuchstaben, Doppelvokale, Doppelkonsonanten. Alles das ist in Esperanto nicht zulässig. Ein Buchstabe, eine Schreibweise, eine Lautung. Und das nennt man ja in der Fachsprache orthophonetische Schrift. Also Ortho, Rechtschreib muss eindeutig sein, die Rechtschreibung, und phonetisch Aussprache auch nur in einer Art und Weise. Und hieran sieht man eben, wie genial das Esperanto aufgebaut ist, durch einfache, präzise Regeln, die aber nicht überschritten werden. Es gibt keine Ausnahmen, die sind einfach nicht zulässig, und deswegen halten wir uns ja auch treu daran, denn wenn wir das nicht täten, hätten wir in wenigen Jahrzehnten ein ganz anderes Esperanto als heute.
Würde die Sprache verschlampt.
Würde die verschlampt, ja, aber natürlich entwickelt sich die Sprache. Auch das Esperanto ist eine lebende Sprache. Auf der wird sie zu den Toten gerechnet, das stimmt natürlich nicht. Solange wir drei noch leben, ist es eine lebende Sprache.
Es gibt natürlich nicht nur uns drei, sondern viele, viele
es
Leute.
Es gibt noch viele mehr auf allen Kontinenten.
Die Leute, die nicht alle kennen.
Ja, die kennen wir alle nicht zum Glück, dann so viele sind wir nun doch wieder. Ja, das ist also eine Regel, die natürlich sprachlich eine Menge Konsequenzen hat. Da darf also kein Sachse sagen, es gibt doch ein hartes P und ein weiches und ein hartes T und ein weiches T. Das gibt es im Esperanto alles nicht. Verboten, Schlusspunkt, ein Buchstabe, ein Laut.
Die zehnte, ja?
Ja, die zehnte Regel.
Na, die ist noch einfacher. Der Akzent fällt immer auf die vorletzte Silbe.
Na, das ist ja ein Ding.
Ja, oder auch gesagt, die Betonung.
Ja. Die Betonung. Ja.
Bei Kato, also das A betont, weil das die
Kato.
Vorletzte ist. Oder bei Elefanto ebenfalls, das A, weil es auch die vorletzte ist.
Elefanto.
Elefanto.
Oder Radio.
Oder Vespermangio.
Vespermangio. Manchmal ist es auch eine Silbe, die betont werden muss.
Ja,
aber es muss immer von hinten gezählt werden. Und wenn es nur zwei Silben sind, dann wird eben die erste praktisch betont, weil sie die vorletzte ist.
Und die Betonung bleibt auch so, wenn in Ausnahmefällen mal der letzte Vokal wegfällt.
Ja.
Ne?
Ja.
Bleibt. Das ist die letzte
Silbe. Da kommen wir noch dazu.
Ja,
das dürfen nur die Dichter und
Esperanto,
da kommen wir noch dazu.
Im Esperanto darf man auch keine unerlaubten Vorgriffe machen.
Nein.
Nee. Und wenn wir schon dabei sind, die Elf ist auch interessant, die kennen wir auch schon in gewisser Weise. Zusammengesetzte Wörter entstehen durch einfache Anreihung der Wörter, indem man sie durch,
indem man sie zusammenklebt.
Indem man sie zusammensetzt, ja.
Ja, und das wichtigste Wort steht
an. Das Grundwort steht zuletzt.
Immer
oder
hinten.
Kommt zuletzt,
ja. Also immer zu hinten ist das, worauf es eigentlich ankommt, und die davor geklebten Elemente.
Ich kann auch mal Beispiele sagen.
Na so.
Hier steht als Beispiel Vaporschieber, Dampfschiff. Das war damals ja üblich. Heute fahren die ja mit was anderem.
Heute fahren sie mit Segeln.
Es gibt aber auch noch Dampfschiffe.
Ja, sicher, aber die sind selten geworden.
Ja, die sind selten geworden.
Ja. Also Vapor, Schieper. Das Wichtige ist Schieper, das Schiff. Und womit wird es angetrieben? Per Vapormaschine. Eine Dampfmaschine. Und ein Gliesaviadigler.
Das ist ein Gleitflugzeug.
Ein Segelflugzeug.
Ein Segelflugzeug, ja.
Und ein Segelschiff, das heißt anders.
Das heißt dann
Wellschieper. Das Segelschiff, weil es nämlich etwas ganz anderes ist, ob jemand segelt per Schieper oder per Aviadelo. Ne? Das heißt Grisi, schweben, gleiten. Das Gleiten hat ja Lilienthal erfunden und hat das auch ausprobiert, hat das mit dem Leben bezahlt. Ja, das ist also die Regel Nummer 11. Zusammengesetzte, zusammengeklebte Worte, das ist im Esperanto erlaubt.
Ja,
deswegen ist Esperanto nämlich eine agglutinierende Sprache. Man kann die Sprache durch, aber man darf das nicht übertreiben. Beim Anfängerkursus macht man das manchmal und lässt so den Schülern freien Lauf. Die können so viel zusammenkleben, wie sie denken. Aber also nachmittags, sonntags vor der Haustür stehe ich Schuhe. Das ist aber wichtig, dass man ein bisschen mal spielt. Aber in der Regel soll man nicht mehr als drei Elemente, nicht mehr als drei Elemente in ein Wort. Wenn es zu lang wird, also auf vier, dann muss man das auseinanderteilen. Und
es gab so ein schönes Wort: Donaudampfschifffahrtskapitän.
Ja, Witze darüber. Und aber um solche Sachen kann man heute in jedem Beamtendeutsch, in den Gesetzen, lest mal ein deutsches Gesetz. Und dann fragt mal, was bedeutet das? Das kann euch kaum jemand erklären.
So,
aber wir zurück zu unseren Regeln.
Ja. Soll ich die zwölfte sagen?
Die zwölfte, René, ist heute unser Ansager.
Die zwölfte ist auch sehr kurz. Wenn im Satz ein Wort vorkommt, das von selbst eine verneinende Bedeutung hat, so wird die Negation ne weggelassen. Zum Beispiel, mi nemion vides, ich habe nichts gesehen.
Ja. Ja, das heißt anders ausgedrückt, es gibt keine doppelte Verneinung.
Ja. Ganz sonst wichtig würde, für die, die zum Beispiel schon mal eine slawische Sprache gelernt haben.
Sonst würde das, ich habe nicht nichts gesehen, ich habe nicht nichts gesehen, bedeutet, ich habe doch was gesehen. Ne?
Genau. Ja.
Und das darf man also nicht.
Ja, in einigen Sprachen gibt es das aber, dass sie doppelt sprechen.
Ja, ja, der Plattdeutsche hat das auch, ne?
Ja, ich weiß
nicht. So und also in der Sprache gibt es das nicht, keine doppelte Verneinung, weil eine doppelte Verneinung, das ist nur aus der Mathematik, ist das Gegenteil davon wieder.
Ja, genau. Das wäre missverständlich. Ja. Und deshalb wird es auch nicht angewandt.
Und die 13 hatten wir schon so halb angedeutet. Auf die Frage, wohin, also die Richtung, nehmen die Wörter die Endung des Akkusativs an. Zum Beispiel tie, das heißt ja da. TM, dahin.
Dorthin, dahin.
Und hier steht als Beispiel noch Varsovion nach Warschau.
Nach Warschau. So oder damit wir in Deutschland Neubrandenburgen. Ich fahre in Richtung nach Neubrandenburg.
Mhm. Ja.
Neubrandenburgen.
Ja. Oder wir fahren nach Dresden. Liebe Touras Dresdenon, ja? Oder All Dresden?
Ja. Ne, All heißt bis. Dorthin, ne, ja. In die Richtung.
Ne, noch,
und wenn man das Akkusativ hat, wie das diese 13. Regel besagt, meint man, ich bewege mich dort hinein in die Stadt.
Mhm.
Also mi veturas Dresdenon bedeutet, ich fahre nach Dresden hinein.
Mhm.
In diese schöne neue Stadt.
Machen wir jetzt Musik oder machen wir die 14.
Nee, wir machen erstmal noch Musik.
Musik und dann haben wir noch zwei Regeln und dann ist Schluss.
Wir haben drei Regeln, die 14.
Ne, ja, die eine ist ja gut.
Ja, das schaffen wir nicht. Jetzt machen wir Musik, sei nicht so pessimistisch, Werner. Wir haben jetzt die Musik Nummer 5. La Maestro, der Meister. Oh, der hat diese Sprache erfunden irgendwo.
Hoca rotenda, nun sen viva cu. Fisse rigardate, della gridanto della truppe. La maestro hesitas, ciu mi restu posculis, au ciu mi cedu al amasso, ciu crias bis, bis, bis. Mi memoras la vortoin de sia propra instrui, la momenton de retiricio, devus ci la ludi, reconu la hesiton, la tremon de la man, decidu giusta tempe, cedi locum alium compa, si pripensas la putarum, cum varmo cae simpati, sed duboi cae demandoi s'intrudas ali. Ciu ella tuo cuplate per patem vivigas na alian la ludis au la arlequem.
Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir präsentieren Ihnen heute die 16 Regeln des Esperanto und zeigen damit, wie einfach, logisch und fast mathematisch logisch unsere Sprache aufgebaut ist. Werner, ich würde dich bitten um die 14. Regel.
Ja, die 14. Regel heißt sinngemäß, eine unbestimmte Präposition, je heißt sie, wird verwendet, wenn eine andere Präposition unklar wäre.
Ja, das ist so
ja. Oder man kann sagen, ja. Die Bedeutung von Präpositionen ist immer eindeutig.
Genau.
Und wo es nicht eindeutig ist, wird als Ersatz je.
Genau. So ist es, genau, ja.
So
genau. Kann
man
ich kann also sagen, ja. La pentrajo pendas je la muro. Das Gemälde hängt an der Wand. Da kann man schwer sagen, sur la muro oder C'è l'amore, weil das eine andere Ansatz an der Bedeutung. Also Jilamuro ist immer richtig. Oder wenn ich jemanden zuproste, sage ich Jiviasano, auf deine Gesundheit. Wenn ich ihm sage, würde wörtlich aus den Deutschen heraus. Sur, wie er fahre, der hat sich richtig
schlecht. Ja, deine Gesundheit, ja. Die liegt oben drauf auf der Gesundheit.
Ja, das ist eine Ortsbezeichnung. Ist,
nicht?
Also hier ist die Universalpräposition, die immer dann genommen werden muss und kann, wenn eine andere vorhandene Präposition es nicht hergibt.
Ja, genau. Ja. Und dann kommen wir schon zu 15 Wechseln, oder?
Soll ja. Das ist für die Deutschen eine ganz wichtige Regel, denn, René, wie lautet diese?
Sogenannte Fremdwörter, das heißt solche Wörter, welche die Mehrheit der Sprachen aus ein und derselben Fremdquelle entlehnt hat, werden in der internationalen Sprachenverwendung gebraucht, aber sie übernehmen dann die Orthographie. Ne?
Die Orthographie und die Grammatik.
Ne? Ja. Ach, und hier steht noch als zweiter Teil, und das wird von manchen gern ignoriert, aber bei verschiedenen Wörtern, die eine gemeinsame Wurzel haben, ist es besser, nur das Grundwort unverändert zu gebrauchen, die abgeleiteten Wörter aber nach den Regeln der internationalen Sprache zu bilden.
Ja, ja.
Hier steht als Beispiel Theatro, Theater, und für theatralisch stamme Theatra.
Ja.
Also nur
ja. Es gibt auch noch eine andere Redeweise dazu, die sagt einfach, die Schreibweise von Lehnwörtern richtet sich nach den orthografischen Regeln des Esperanto.
Genau so. Und nun übertragen wir mal diese Regel auf das Deutsche. Ich finde es unverschämt frech, wenn man von uns verlangt, dass wir Vokabeln aus anderen Sprachen, hauptsächlich aus dem Englisch-Amerikanischen, dass wir sie amerikanisch aussprechen müssen, amerikanisch schreiben müssen, mit Lautungen, die wir gar nicht kennen und die unseren Basisregeln in der deutschen Sprache widersprechen. Aber alle tun so, als wäre das etwas moderner.
Ja, erinnere dich mal an das französische Wort Chaiselong.
Ja.
Chaiselongue.
Ja, oder Portemonnaie, haben wir alle gesagt.
Ja.
Alle haben Portemonnaie gesagt, aber alle schrieben dann Geld
dort. Portemonnaie.
Ja, das ist erstmal nicht zulässig. Fremdworte, sagen wir mal einfach, alle Worte, die wir im Esperanto noch nicht haben oder weil aus irgendeinem Grunde sie noch nicht existieren, müssen mit unserem Alphabet, mit unserer Schreibweise, in unserer Aussprache geschrieben und gesprochen werden und sie müssen unserer Grammatik gehorchen.
Ja, und ich muss jetzt mal sagen, wir haben noch anderthalb Minuten und noch eine Regel.
Die 16. Genau. Wer will
sie? Nein, ganz schnell, die 16. Regel, liebe Hörer und Hörer, die bedeutet, dass Dichter dürfen in Liebesgedichten und in anderen Gedichten das Substantiv en apostrophieren, also wegnehmen und mit einem Apostroph, damit die Metrik und die ganze Reimung sich besser macht.
Beim A vom Artikel geht es auch.
Und vom Artikel le amour, die Liebe. Ja, liebe Hörer und Hörer, das sind also die 16 Regeln. Und was wir nicht haben, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, ist das Alphabet. Aber dazu reicht heute leider die Zeit nicht.
Wer Lehres nachlesen will, der kann die Regel nochmal in unserer Vereinsseite finden. Und zwar irgendwo auf der Seite www.esperanto-mb.de.
Und nicht vergessen, melden Sie sich zum Wochenendseminar an, vom 16. bis 18. Oktober.
Ja.
In Brandenburg.
Und ich kann auch nochmal sagen, wenn Sie im Internet einfach Esperanto eingeben und die 16 Regeln dazu als Suchwörter, dann finden Sie die auch.
Ja,
ich habe sie jedenfalls dreimal gefunden. Und an drei verschiedenen Stellen. Und alle drei sind unterschiedlich im Text so ein bisschen. Nicht?
Formuliert.
Ja, ja, ja. Und wenn man dann erst das eine nicht versteht, kann man auf dem anderen Blatt nochmal.
Alles ja 120 und Jahre vergangen.
Und jetzt sind wir leider am Ende.
Und jetzt müssen wir uns verabschieden, so ungefähr.
Das war die Sendung von Esperanto Welle, die Themensendung.
Genau. Und jetzt bin ich mit dem Zettelchen dran, ja?
Ja.
Wiederholung dieser Sendung ist dann am 18.10. um 17 Uhr und die nächste Sendung ist Esperanto Welle ist dann für den 5. November ab 18 Uhr geplant. Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtowelle am 14. Oktober 2009 war Werner Willin.
Salamondon, velet nova sento, Salamondo, iras porta boco, per flugiloi del facila vento, nun de loco, flugugi al loco, ne al glavo, sangon sui fanta, gila homan, tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessas sanctam harmonion. Sub la sancta signo dell'estero, collectiges, mazza e batalan.